24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Herzlich willkommen, Ludger Meinen-Prülker, im Podcast 24/7.
Ich freue mich.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe mich gefragt, ob ich mit einer frechen Frage anfangen darf, aber ich frage gar nicht, ob ich es machen darf, sondern ich mache es einfach. Würden Sie selber sagen, dass Sie ein Urgestein sind?
Ich finde aber Urgestein gar nicht frech. Also ich würde sagen, dass das einfach dadurch, dass ich über 40 Jahre hier im Unternehmen bin, im Verbund, im EVKB, das hieß ja damals dann noch die Krankenanstalten Sarepta, würde, ja. Also das finde ich jetzt nicht frech, wenn Sie mich ein Urgestein nennen.
Ja gut, dann nehmen wir diesen Begriff positiv und dann freue ich mich auf das Gespräch mit einem Urgestein in diesem Haus mit Krankenhausgeschichte, denn das habe ich, ist gerade schon angeklungen, dass da ein Namenswechsel drin war. Zu Ihrer aktuellen Position, die Sie auch schon eine Weile haben, Sie sind Vorsitzender der Mitarbeitervertretung. Ja. Nehmen Sie mich doch mal so ein bisschen mit in Ihren Arbeitsalltag. Was bedeutet das?
Ja, das ist ja fast noch eine schwierigere Frage als die erste mit dem Urgestein. Also was bedeutet das? Es ist eine sehr, sehr vielfältige Tätigkeit. Also es beschränkt sich nicht, wie man vielleicht landläufig meint, darauf, dass man in Sitzungen sitzt und diskutiert, sondern es ist geprägt durch Begegnungen mit Menschen zu vielfältigen Themen. Arbeitszeit ist ein großes Thema, die Eingruppierung ist immer ein Thema. Also es geht wie in allen anderen Bereichen im Leben auch immer oft ums Geld. Auch in den Gesprächen mit der Geschäftsführung geht es ums Geld.
Also wie der Name sagt, voll an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir müssen das, glaube ich, ein bisschen einordnen für die mit den Wegen nicht so vertraut sind. Mitarbeitervertretung ist ja etwas Spezielles im kirchlichen Bereich, im kirchlich-diakonischen Bereich. Sonst kennt man das ja eher unter dem Begriff Betriebsrat. Das sind sie ja bewusst nicht. Was macht die Mitarbeitervertretung anders?
Der große Unterschied ist der gesetzliche Hintergrund. Also der Betriebsrat, der arbeitet nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Das ist ein Bundesgesetz, wird vom Bundestag erlassen und wir müssen in Anführungsstrichen oder in Klammern arbeiten auf Grundlage des Mitarbeitervertretungsgesetzes. Das wird erlassen von der IKD-Synode und unter Umständen auch dann noch abgeändert in den unterschiedlichen Landessynoden in der evangelischen Kirche. Aber wir hier im EVKB haben als Grundlage das Mitarbeitervertretungsgesetz der IKD. Und das ist, allein wenn man die beiden Werke nebeneinander legen würde, würde man sehen, dass das MVG ein bisschen dünner ist. Ich bin, hatten Sie eben auch, also jetzt bin ich wieder beim Urgestein, ich mache diese Arbeit seit 30 Jahren, auch seit 29 Jahren im Vorsitz und mein Plädoyer ist immer, es kommt nicht darauf an, was drin steht im Betriebsverfassungsgesetz oder im MVG, sondern es ist wichtig, was man daraus macht. Es hört sich so ein bisschen ja wie eine Plattitüde an, aber es ist tatsächlich so, ich habe auch Betriebsräte kennengelernt, die haben das, was sie im Betriebsverfassungsgesetz haben, nicht genutzt. Und ich habe auch MAV und würde unsere auch dazu zählen, dass wir schon das, was im MVG uns an Möglichkeiten geboten wird, auch nutzen, um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen zu vertreten.
MVG ist Mitarbeitervertretungsgesetz. Ja, jetzt werden wir gerade aber sehr juristisch. Ich will das gerade mal noch ein bisschen runterbrechen, weil ich glaube, also Sie müssen mir widersprechen, weil ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgelesen. Das weiß ich jetzt nur aus meinem Urzeiten sozusagen, wo ich mich mal damit beschäftigt habe. Der grundlegende Gedanke ist ja, warum wir keinen Betriebsrat haben, sondern eine Mitarbeitervertretung, dass Kirche und Diakonie von ihren Zielen her sagt, wir kümmern uns um Menschen, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Und deshalb wollen wir als Führungskräfte, als auch als Mitarbeiter die Dinge, die wir zu besprechen haben, gemeinsam in der Verhandlung und im Gespräch lösen. Und deshalb sind Dinge wie Streikrecht und so weiter ausgeschlossen. Ist das sozusagen grundsätzlich richtig?
Ja, kann man so sagen. Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass an mehreren Stellen im MVG, Mitarbeitervertretungsgesetz, auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit hingewiesen wird. Und da gibt es Interessengegensätze, die dann abgewogen werden müssen.
Genau, das ist ja, also das, darüber sind wir uns ja, glaube ich, auch einig, dass wir jetzt nicht sozusagen nur konfliktfrei hier unterwegs sind, sondern es auch Konflikte gibt, die aber in einem, wo man sich zum Grundsatz macht, wir wollen das in einem konstruktiven Weg lösen und uns miteinander auf den Weg machen. Das ist also Grundlage der MAV und da haben Mitarbeitende ihren Blick darauf. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie machen das seit 30 Jahren, seit 29 Jahren im Vorsitz. Davor gab es noch was anderes. Was haben Sie beruflich eigentlich gemacht?
Ich bin Krankenpfleger. Ich habe hier die Ausbildung zur Krankenpflege gemacht. Erst zur Krankenpflegehilfe hieß das damals noch, eine einjährige Ausbildung, um dann schneller, andere Zeiten als jetzt, schneller in die dreijährige Ausbildung zu kommen. Wenn man die Krankenpflegehilfe hier mit besser als gut oder sehr gut abgeschlossen hat, hatte man sozusagen im darauffolgenden Jahr einen freien Platz in der dreijährigen Ausbildung. Und das war mein Weg, den ich hier angeschlagen habe.
Und in welchem Bereich haben Sie dann gearbeitet?
Vor 40 Jahren, also mit der Krankenpflegehilfe, habe ich angefangen. Mein erster Ausbildungseinsatz war auf der F1 hier nebenan im Gebäude in der Gerontopsychiatrie.
Ah ja. Das klingt so, als könnten Sie sich noch gut dran erinnern.
Ja, das ist auch in der letzten Zeit war zufällig, dass die damalige Stationsschwester, eine Diakonisse selbstverständlich zu dem Zeitpunkt noch, die hatte...
In Tracht und Haube.
Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, ein Geburtstag, da bin ich jetzt aber darüber froh. Schwester Enne, werde den Namen auch nicht vergessen, war die Stationsleitung. Und auch, wie man sich eine Diakonisse als Stationsleitung so vorstellt. Also auch streng, aber den Pflegeschülern gegenüber auch immer sehr zugewandt.
Streng, aber gütig.
Ja, natürlich. Ja.
Und auch noch mit der entsprechenden Kultur. Also gab es da auch noch sozusagen die Kultur, dass man zum Morgengebet zusammenkam? Und so. Also das hat mir mal jemand anders erzählt.
Ja, das war jetzt
auch... eher zum gemeinsamen Mittagessen dann?
Auf der Station war das so nicht. Das habe ich aber in Gilead 1, also in der Somatik, auch kennengelernt. Dass dann auch vor den Übergaben zu Adventszeiten dann nochmal das Adventslied gesungen wurde. Ja. Gemeinschaftlich.
Also das muss man ja historisch nochmal dazu sagen, dass ja gerade dieses Krankenhaus in den ersten Jahren maßgeblich geprägt ist, im Bild durch die Diakonissen, auch in ihrer besonderen Tracht, weil die ja die Pflege eigentlich hier gestattet haben, als das mal 1913 losging und das bis in die 60er, 70er Jahre hinein.
Ja, das waren die 80er jetzt. Also
war,
80er.
War sie noch eine der letzten oder war das noch voll sozusagen?
Ja, das waren, ich würde mal sagen, an 4, 5, 6 Stellen vielleicht, dass da auch noch in Leitungspositionen Diakonissen waren. Eine von denen war ja auch, ist ja jetzt, glaube ich, auch immer noch ehrenamtlich tätig, Schwester Elisabeth Christiani.
Ja, genau. Ja, weil ich frage deshalb, weil in den 80er Jahren hatte sich ja Pflege schon auch als Beruf etabliert und eigentlich waren die Diakonissen nicht mehr das maßgebliche Bild, aber sie waren noch präsent eben.
Ja,
War das für Sie als junger Mann damals eigentlich ein selbstverständlicher Weg, in die Pflege zu gehen? War das ein Traumjob oder war das eben Zeiten der Boomer-Generation auch, man musste gucken, was man bekam?
Es war der Weg über Erfahrungen im Zivildienst. Also ich bin überzeugter damals Kriegsdienstverweigerer. Musste, damals gab es noch nicht die Möglichkeit, per Postkarte oder per Mitteilung den Wehrdienst zu verweigern, sondern ich bin durch alle Instanzen gegangen, bis zum Verwaltungsgericht Münster, um meine pazifistische Grundhaltung da deutlich zu machen und wurde dann anerkannt.
War das noch so schwierig, das durchzuhalten? Ja. Weil als ich das 20 Jahre später, ein bisschen später noch gemacht habe, war es unproblematisch.
Ja, das war da in den, also zum Zeiten des NATO-Doppelbeschlusses, diese Zeit war das.
Ja. Wenn Sie sagen, damals waren Sie überzeugter Kriegsdienstverweigerer, wären Sie es heute nicht mehr?
Ja, doch.
Wären Sie noch
oder? Noch, doch, wäre ich noch.
Mich interessierte noch mal ein Stück die Biografie davor. Mhm. Sind Sie in Bielefelder eigentlich hier aufgewachsen? Oder?
Münsterländer. Komm aus Emstetten.
Und dann durch den Zivildienst hier nach Bielefeld gekommen, Bethel und war das?
Nein, den Zivildienst habe ich auch in Emstetten gemacht und habe mich an verschiedenen Stellen beworben. Mhm. Und auch in Bielefeld, Bethel. Und da kam dann die Antwort.
Ja, und da war dann klar, die Pflege, die ist es und dann hat sich der Weg so ergeben. Ja. Und es gab jetzt nicht irgendeinen anderen Traumberuf, wo sie gesagt hätten, Mensch, das würde ich, also. Und der Weg dann in die MAV nach knapp 10 Jahren, ist es dann auch so ein selbstverständlicher Weg gewesen, wo sich eins andere gefügt hat oder wie hat sich das ergeben?
Selbstverständlich würde ich nicht sagen, aber ich hatte schon Interesse an Unternehmensentwicklung. Das bezog sich erstmal in der ersten Zeit, also nach dem Examen in den Ende der 80er auf das Thema Pflegestandardsentwicklung, also auch nicht nur die Tätigkeit auf der Station, sondern auch so drumherum und habe dann auch verschiedene Vertreterinnen des Unternehmens kennengelernt und wurde dann angesprochen von Kollegen, ob ich nicht kandidieren wollte. Anfang der 90er war das. Das war die Situation. Wir hatten vorher hier im Verbund Bethel eine gemeinsame Mitarbeitervertretung für die gesamte Anstalt. Mhm. Über alles, da waren 2, 3 Vertreter, die den Krankenhausbereich so ein bisschen mitbetreuten. Und im Jahr 93 fand die Dezentralisierung statt, dass die Teilanstalten gebildet wurden und die einzelnen Bereiche dann einzelne Interessensvertretung bekamen. Und da auch die damaligen nicht mehr Sarepta, sondern Krankenanstalten Gilead hieß es dann.
Ja, und ich meine, gut, das Unternehmen ist ja, also beziehungsweise das Krankenhaus ist ja auch in diesen Jahren enorm gewachsen und hat sich verändert. Wir sind ja aktuell bei knapp 5.400 Mitarbeitenden und ich weiß aus Ihrer praktischen Arbeit, ja, Sie sehen ja eigentlich fast jeden Arbeitsvertrag, ne, der abgeschlossen wird hier, weil Sie sehr genau gucken, ist das alles korrekt und passt das?
Den Arbeitsvertrag selbst nicht, aber jede Einstellung geht, also die Einstellungsbedingungen, was die Arbeitszeit angeht, was die Eingruppierung angeht, geht alles über unseren Tisch.
Gibt es denn so neben dem Alltäglichen so typische Themen, die immer wiederkehren im Bereich der MAV, kann man das so sagen? Oder ist das so wechselhaft, wie wir Menschen eben sind?
Es gibt typische Themen, die an unterschiedlichen Stellen immer wiederkehren. Das ist zum Beispiel die Frage der Eingruppierung, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, ist das eigentlich noch richtig, wie hier vergütet wird? Ein anderes Thema ist auch zunehmend Begleitung bei gesundheitlichen Schwierigkeiten. Also betriebliches Eingliederungsmanagement ist ein großes Thema. Mhm. Und man darf aber nicht vergessen, also die hatte ich ja eben schon mal gesagt, die Kollegen, die zu uns kommen, das sind ja von den 5.300, ich weiß jetzt nicht, wie viel Direkten, das haben wir noch nicht, haben wir nie ausgewertet, aber die kommen, sind ja dann, die gehören ja zu der Gruppe, die tatsächlich Probleme haben. Also und die große Mehrzahl der Leute, die sehen wir sehr wahrscheinlich auch in vielen Jahren dann gar nicht, außer beim Mitarbeiterfest.
Ja, genau. Ja, Mitarbeiterfest ist ein wichtiges Stichwort, weil das ja ein Nebenspur, weiß gar nicht, wie Sie das bezeichnen würden, aber ein wichtiges Anliegen für die MAV ja auch ist, so ein Stück das kulturelle Leben mitzugestalten mit anderen Partnerinnen und Partnern im Unternehmen. Aber ein wichtiges Stichwort ist ja Mitarbeiterfest und die Herbstgespräche. Mhm. Erzählen Sie mal Mitarbeiterfest. Was passiert da?
Die große Mitarbeitendenparty, die, also auch da kommen wir jetzt schon wieder zu Jubiläen. Also im nächsten Jahr haben wir 30 Jahre, feiern wir dieses Fest. Vor 30 Jahren, also 95, haben wir uns... Haben
Sie sich das mal ausgedacht?
Ja, eine kleine Gruppe in der MAV, zwei, drei Leute haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal und dann haben wir einfach mal, damals ging das noch einfacher als heute, haben wir einfach mal gemacht. Es fing an, dass wir die Kolleginnen und Kollegen eingeladen haben auf Dehlen in Jöllenbeck, gab es so, oder gibt es immer noch Partydehlen. Das waren dann Feste mit 200 bis 300 Teilnehmenden. Aber das ist ja von Jahr zu Jahr gewachsen. Allerspätestens nach der Fusion 2005 mussten wir dann gucken, wo wir bleiben und sind ja dann seitdem etabliert hier im Bittelplatz und haben 2500 bis 2800 Feiernde.
Ja, das ist eine große Party. Fusion ist gemeint, dass mit dem Johannesstift die Fusion 2005. Dass ich habe da auch schon manche zwei oder drei Feste mittlerweile miterlebt. Sie sind legendär im Unternehmen und gerade jetzt nach der Corona-Zeit, das erste wieder war ja besonders auch, wo man den Eindruck hat, es gab eine große Sehnsucht zu feiern.
Ja.
Wer genau hinguckt, kann auch den theologischen Direktor bis in die Nacht tanzen sehen.
Gibt es da Bildmaterial?
Ich hoffe nicht, nur Augenzeugen. Das andere Thema ist Herbstgespräche. Das ist ja auch ein Teil, der uns da zusammenbringt, weil wir das mit der Personaldirektion und in dem Versprecherausschuss gemeinsam machen. Wie ist das eigentlich entstanden, diese Tradition?
Also wir hatten hier in Bethel gab es immer die sogenannten Bethler-Gespräche oder Eckartsheimer-Gespräche. Das waren auch ein Gesprächsformat, wo Menschen unterschiedlicher Hierarchieebenen, unterschiedlicher Berufsgruppen zusammentrafen zu bestimmten Themen. Die fanden damals in Eckartsheim statt oder in Bethel. In Bethel wurde es dann gesagt, machen wir nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr. In Eckartsheim lief das auch aus. Und dann hatte ich die Idee, wir versuchen das mal und machen das bezogen auf den Krankenhausbereich. Und haben das, ich meine 2007 war das oder 2006, habe ich die Idee dann weiter vorangetrieben und wir haben dann lange einen Namen gesucht und dann wollten es nicht Krankenhausgespräche oder Klinikgespräche und haben es dann einfach der Jahreszeit angepasst und Herbstgespräche genannt. Ja. Und das Format ist ursprünglich so, dass man sich in einer Vorbereitungsgruppe verschiedene Themen überlegt, was könnte die Leute interessieren und man dazu dann, ja, wie soll man sagen, querbeet in die Diskussion gerät, mit unterschiedlichen Berufsgruppen, unterschiedlichen Hierarchieebenen, kreuz und quer. Und es ist jetzt nicht, wer da zuerst von hört, denkt man, oh, das sind dann Massenveranstaltungen. Nee, darum geht's nicht. Mhm. Sondern es sind Gesprächskreise, der klassische Stuhlkreis, den wir hier in Bethel ja auch praktizieren, sitzt man dann mit 20, 30, 40 Leuten zusammen und diskutiert. Und das Schöne ist, man kommt dann mit dem Chef oder mit dem Vorstandsvorsitzenden oder mit dem Chefarzt einfach zu einem Thema ins Gespräch, zu unterschiedlichen Themen. Jetzt haben wir es in der jüngeren Vergangenheit ja so gemacht, zum Beispiel im letzten Jahr, das Thema Rassismus, wie gehen wir hier im Unternehmen damit um, wo kommt das vor? Also haben uns ein Thema genommen für die ganze Woche. In diesem Jahr machen wir es auch nochmal wieder nach einem anderen Format. Und also wichtig ist, und ich glaube, das ist auch gelungen, dass dieses Format etabliert ist, dass man Gelegenheit gibt, sich mal für ein, zwei, drei Stunden einfach die Ruhe zu gönnen und zu einem Thema ins Gespräch zu kommen.
Ja, und was ich dabei ja stark finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass das in der Arbeitszeit integriert ist. Man sagen kann, man kann da an der Veranstaltung teilnehmen und sich über den eigentlichen Arbeitsbereich zu gesellschaftspolitischen Themen, aber auch Dingen, die den Gesundheitsmarkt bewegen, auseinandersetzen. Und einer der Klassiker dabei war ja eine ganze Weile, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, aber Geschäftsführung auf dem heißen Stuhl, wo man auch die Möglichkeit hatte, der Geschäftsführung alle Fragen zu stellen, die man wollte. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, weil es jetzt ein neues Format gibt, Geschäftsführung im Dialog. Mhm. Da kann man übers Jahr schon öfter ins Gespräch kommen. Gibt es denn so über die Zeit, die Sie das machen, so Themen, wo Sie sagen, das sind immer andere? Oder gibt es eigentlich so Themen in Ihrer Berufszeit, wo Sie sagen, naja, die tragen wir auch schon eine ganze Weile mit in unterschiedlichen Nuancen?
Ja, das... Ich glaube, das Thema in unterschiedlichen Nuancen ist sicherlich das Thema, wie gehen wir miteinander um? Jetzt meine ich gar nicht nachgeordnete Mitarbeiter, wie man das immer schon nennt, und Dienstvorgesetzte, das sicherlich auch, aber wie gehen wir in den Teams miteinander um? Und dann zu den, ob das jetzt zum Thema Antirassismus ist, zum Thema Gewalt, zum Thema, wie gehen wir mit Kolleginnen und Kollegen um, die häufiger erkrankt sind, im Langzeitkrank sind, wenn sie wiederkommen und so weiter. Haben wir eine Verabschiedungskultur, wenn jemand das Unternehmen verlässt, aus welchem Grund auch immer, haben wir eine Willkommenskultur. Also ich rede jetzt nicht davon von Veranstaltungen wie Einführungstage oder so, sondern auch, was findet im Team statt, was findet in der Abteilung, auf der Station statt.
Ja, also in dem Zusammenhang fällt mir ein, man muss ja vielleicht nochmal erwähnen, dass Mitarbeitervertretung auch den Teil Schwerbehindertenvertretung hat, dass das uns auch ein wichtiges Anliegen ist, Menschen mit einem Schwerbehindertengrad in den Arbeitsmarkt zu integrieren und zu gucken, dass die Arbeitsbedingungen optimal sind. Und der andere Teil ist die Jugendmitarbeitervertretung. Das ist der Teil der Gesundheitsschulen, ne, wenn ich da richtig bin. Oder ist
Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Jugend. Jetzt sind Sie ja viel beruflich hier unterwegs, aber Sie haben ja auch ein Privatleben und sind da auch aktiv. Und da ist mir neulich die Geschichte zu Ohren gekommen, dass Sie den Papst getroffen haben. Ist das wohl richtig?
Ja, also jetzt nicht persönlich im Tête-à-Tête, so nicht, aber es war auch noch der ein oder andere.
Ich weiß nicht, ob der Papst zum Tête-à-Tête geht.
Da waren noch ein paar tausend andere Menschen dabei, aber wir haben eine Gruppe von ehemaligen Kollegen und auch hier noch Kollegen, die wir regelmäßig einmal im Jahr eine Reise machen, über ein, zwei oder vielleicht auch mehrere Tage. Und da haben wir uns mal überlegt, wir fahren mal eine Woche nach Rom. Mhm. Und gucken uns Rom an. Und da war natürlich am Mittwoch die Generalaudienz und die haben wir dann auch genutzt und hatten uns da angemeldet und haben dann da auch in Armlänge Entfernung den Papst sehen können, der dann an uns vorbeigefahren ist.
Also ich habe mir in meinem Leben noch nicht über eine Papstaudienz Gedanken gemacht, aber das geht so einfach. Da ist mittwochs die Generalaudienz und dann kann man sich anmelden. Und hat man da überhaupt eine Chance ranzukommen oder ist das dann Zufall? Oder
also man kann da, glaube ich, auch so hingehen, aber man meldet sich bei dem Deutschen Pilgerzentrum an in Rom und per E-Mail, das geht also digital mittlerweile alles, und kann dann da vor Ort in Rom die Eintrittskarten oder die den Zugangskarten dann abholen. Das wird auch ist mit hohen Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Mhm. Man wird mehrfach kontrolliert, die Taschen werden durchleuchtet, man selbst muss durch eine Schleuse durch und ist dann irgendwann mal auf dem Petersplatz und je früher man da ist, umso näher ist man am eigentlichen Ort des Geschehens und da ist dann, der Papst kommt dann jeden Mittwoch und fährt einmal erst mit dem Papa mobil über den Platz und ist dann, findet eine kurze, ja, wie soll man sagen, liturgische Andacht statt. Mhm. Und das werden noch besondere Besuchsgruppen namentlich auch begrüßt. Und dann nutzt er die Gelegenheit und spricht dann noch oben mit verschiedenen Berufsgruppen. Oft waren das, also konnte man dann, also wie wir da waren, waren größere Gruppen auch da mit Menschen mit Behinderung und ja.
Sind Sie in einem katholischen Elternhaus groß geworden?
Ja.
Und ist das dann hier in Bethel, in so einer evangelischen Einrichtung, gerade auch mit den Diakonissen, eine völlig andere Welt gewesen oder war das unproblematisch? Denn jetzt muss ich mal fragen, es gab einen anderen Kollegen, der mir mal erzählt hat, als er hier angefangen hat als Katholik, dass die Diakonisse zu ihm gesagt hat, sowas wie sie hätten wir früher nicht genommen.
Nee, das habe ich nie gehört.
Das war schon unproblematisch. Ja,
das war schon. Das, war
das
schon,
muss 20 das Jahre war, früher gewesen
ja,
sein.
Ja, das muss dann früher gewesen sein. Das, also ich habe verschiedene Sachen damals, also ja, damals ist es 40 Jahre her. Also ja, ich bin im katholischen Elternhaus. Zwei meiner Großtanten waren auch Nonnen. Das war ja in größeren Familien dann früher auch sicherlich so. Also von daher, ja, will ich schon sagen, katholisch geprägt, aber mehr so oft vom katholischen Arbeitnehmerverband, also mehr so die Karl-Josef-Laumann-Schiene, wenn man mal so will, also dieses Spektrum dann abgedeckt. Also ich war auch aktiv in der Gemeinde, in der katholischen Kirche, da in der Jugendarbeit und wenn man so will, dann da auch mehr so im linken Spektrum, also katholische Jugend und so weiter, die waren auch
war ja meinte nicht immer politisch sehr engagiert.
Ja, und dann die Pax Christi Friedensbewegung und Bonner Hofgarten und so weiter und so weiter. Das war also das Milieu, in dem ich mich bewegt habe.
Aber haben Sie bei der aller Leidenschaft für die Kirche und für Ihren Glauben und so, mit dem, wo es auch kritisch ist, jemals sozusagen darüber nachgedacht, dass das auch ein anderer Weg sein könnte oder stand das nie zur Debatte?
Ich würde mich auch aus der damaligen Zeit und auch jetzt eher als Christ als Katholik bezeichnen. Mhm. Also da schon. Mhm.
Neben dieser Leidenschaft habe ich noch eine andere Leidenschaft ja von Ihnen gehört und den schönen Satz bei Ihnen gelernt. Leidenschaft.
Geklaut haben Sie den.
Ja, geklaut habe ich den. Leidenschaft kennt keine Liga. Eingefleischter Arminia-Fan. Kann man so sagen?
Kann man so sagen.
Ja, schon seit Münsteraner Zeiten, Emstädter Zeiten? Oder
da noch nicht, nein, da noch nicht, sondern seit Bielefelder Zeiten. Aber auch damals in Münster oder Emstetten kein Preußen-Fan. Das, also da nicht, sondern eher ja, aus meiner Jugend oder Kindheit war es dann eher, das ist jetzt vielleicht gar nicht nachvollziehbar, der erste FC Köln war es früher. Mhm. So.
Ist ja auch leid geprüft.
Ja.
Also, Sie haben, Sie scheinen ein Herz für leid geprüfte Vereine zu haben.
Und hier dann eigentlich auch durch einen Kollegen dann nach dem Motto, ach, komm doch mal mit auf die Alm. Also, wie es dann ja immer so ist. Und ja, wenn man dann einmal da war, das sagen ja viele, dann lässt es einen nicht los.
Ja, das habe ich neulich schon in einer Dokumentation über Arminia gesehen. Da gibt es einige, die irgendwie so eine Faszination da entwickeln. Mhm. Also ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich war ein paar Mal im Stadion, gebe zu, in die, wie heißt die Kurve da, wo die Fans, die
eingeschlossen sind?
Die Südkurve. Mhm. Da hat es mich noch nicht hin verschlagen. Ich stehe im Familienblock, aber ich kann es
nachvollziehen. Aber da haben Sie einen guten Blick auf die.
Ja. Also, haben Sie selber mal aktiv Fußball gespielt?
Nein.
Nein. Nee. Also das ist sozusagen eher zum
Theoretiker mehr so.
Mit durch die Dings. Ja. Aber Sie gehen auch fest davon aus, dass die Geschichte sich wiederholt von durch die Ligen hindurch das, und dann wieder hoch.
Ist ja das, was man seit Jahrzehnten erlebt. Ja. Von daher ist es, das ist auch das Spannende. Also wir sind jetzt kein Verein, der sich irgendwie so im Mittelfeld dann immer so aufhält. Sondern es geht immer um was.
Ja.
Und wenn es auch manchmal um die Existenz geht, es ja auch oft, aber also ist immer schön, wenn es um Aufstieg geht, als so wie in den letzten Jahren. Oh, ja. Aber gut, es ist immer spannend.
Ja, und es gibt eine treue Anhängerschaft, die Wege mitgeht durch jede Liga.
Ja, ich war auch mit im Trainingslager mal mit einer Gruppe hier aus der Reiseschmiede. Nicht als Reisebegleiter, sondern das war eine Aktion inklusive Trainingslager, wo also auch die wir häufiger mit Kollegen auch in der Schmiede sind, gefragt, man wollte nicht mal mitfahren und da waren wir eine Woche in Belek.
Ah ja.
Ich glaube, das war zu Zeiten war es auch dritte Liga oder zweite Liga, weiß ich gar nicht mehr. Das kommt da auch nicht drauf an.
Die neue Schmiede hier in Bethel, die organisiert ja regelmäßig Fanabende. Sind Sie damit auch involviert oder sind Sie da
nicht aktiv dabei? Aber schon dabei, aber jetzt nicht aktiv in der Vorbereitung oder so, aber immer mal auch da. Ja, die organisieren Treffen mit den Fußballspielern, was sehr gut ankommt, oder auch legendär sind natürlich, wenn man sich da live die Spiele anguckt.
Ja, und Arminia hat ja eine Verbindung auch zu uns als Klinikum, maßgeblich auch übers Kinderzentrum, wo die auch erfreulicherweise immer mal wieder auftauchen und Patientinnen und Patienten besuchen. Jetzt wissen wir ja beide, dass auch Krankenhaus über all diese vielen Jahre nicht immer ein einfaches Geschäft ist. Und man vielleicht auch manchmal, und wir haben das ja auch erwähnt, es ist nicht immer nur konfliktfrei, aber es geht miteinander. Wo sagen Sie denn, und trotzdem habe ich über die 30 Jahre MAV und 40 Jahre hier sein, meine Leidenschaft dafür behalten?
40 Jahre hier zu arbeiten, dann muss ja irgendwas sein, weil es gäbe ja genügend Gelegenheiten.
Das würde mich interessieren, was
ja,
es
genau,
ist.
Ja, genau. Das ich muss gerade überlegen, wie soll man das, wie ich das in Worte fasse. Das ist gar nicht so. Andersrum könnte man ja auch sagen, ich kann ja gar nicht beurteilen, wie es in anderen Unternehmen ist, aber ich finde das so, wie es hier ist, finde ich es gut. Ich finde insbesondere natürlich jetzt in der Funktion als Mitarbeitervertretung den Umgang miteinander, mit verschiedenen Berufsgruppen. Das ist ja auch ein abgedroschener Begriff. Ich fühle mich immer wertgeschätzt. Also auch in Diskussionen, in Auseinandersetzungen, die sind im Großen und Ganzen nie irgendwie persönlich verletzend. Aber ansonsten ist es eine Tätigkeit, die ja jeden Tag was Neues bietet. Aber diese Tätigkeit finde ich so spannend, die wird mir ja auch ad hoc nirgendwo anders geboten.
Ja.
Auch wenn sie alle 4 Jahre wieder auf dem Prüfstand steht, weil alle 4 Jahre die Wahlen stattfinden. Anders, kommen wir nochmal zurück zu Anfang, als im Betriebsverfassungsgesetz wir keine Wählerlisten haben. Da wird ja nach Wählerlisten, also findet die Listenwahl statt. Hier findet eine Persönlichkeitswahl statt. Also jede Person, die da sich aufstellt, muss sich der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler stellen.
Ja.
Das, was ich in den 30 Jahren als Mitarbeitervertreter hier erlebt habe, das hat mich schon ans Unternehmen gebunden.
Ja, also ich finde, das sind ja die wichtigen Stichworte, die Sie nennen. Sie haben zwar jetzt auch Wertschätzung gesagt, man kann das sicher auch als so inflationär benutzen, aber es ist ja die Frage, wie man es erlebt in seinem Alltag und wo man sagt, Mensch, hier in diesen Situationen bei allem Diskurs und vielleicht auch bei Diskrepanz erlebe ich eine Wertschätzung, weil Menschen sagen, wir gehen trotzdem einen Weg miteinander und wir sind vielleicht auch in manchen Auseinandersetzungen selbstverständlich auch hart in der Sache, aber auf der persönlichen Ebene können wir dann beim Mitarbeiterfest stehen und ein Bierchen trinken und uns auf den Weg machen. Zum Schluss vielleicht ein kleiner Ausblick. Jetzt, wenn man das 40 Jahre macht, ist ja automatisch irgendwann der Punkt gekommen.
Ich hätte das gerade gesagt, merkt man das?
Nein, selbstverständlich nicht.
Ja, ja.
Danke. Dachte, Sie feiern jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum. Nein, also ist ja irgendwann die Aussicht, dass man auch die Arbeit da niederlegt. Ist das ein Punkt, auf den Sie sich auch freuen mit all dem, was jetzt schön gewesen ist? Oder wie blicken Sie darauf?
Ja, da freue ich mich drauf. Also jetzt nicht nach dem Motto, hoffentlich ist es bald soweit, aber doch. Ich habe jetzt oft die Situation, auch mit anderen Kollegen, wenn man sich dann so trifft, alte Weggefährtinnen und Gefährten, wie lange machst du denn noch? Egal, ob man die Kollegen beim Einkaufen, im Marktkauf trifft, dann heißt es, ach, gestern Abend noch mal wieder, wie lange machst du denn noch? Das ist so dann immer der Gesprächsanfang.
Das bezieht sich aber aufs Arbeitsleben, ja?
Ja, das habe ich immer so aufgefasst. Also, nein, glaube ich schon. Ja, also ich habe die Zielsetzung ziemlich konkret, dass ich also diese Amtszeit noch zu Ende führe und dann in den Ruhestand gehe.
Und haben Sie dann schon einen großen Plan?
Also ich habe jetzt nicht die große Weltreise oder so, sondern gucken.
Dann freuen wir uns auf den Rest dieser Wahlperiode und ich danke ganz herzlich Ludger Wendelbrügger für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.